Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Sie? Bockiger Blick. Entnervtes Kaugummi-Kauen. Straighter Gang. Er? Flehendes Lächeln. Ängstliches Fummeln an einer Tischlampe. Schritthaltend. Eine beeindruckende Schweigestrafe, direkt bei IKEA hat dieses Paar durchgezogen, bis zur Kasse. Da wurde dann noch rumgeschrien. Emotionen in der Öffentlichkeit, peinlich oder nicht, darüber sprechen wir heute. Anna Baumert, Professorin für Persönlichkeits- und Sozialpsychologie, erklärt, in welchen Situationen wir uns einmischen sollten und wann wir uns lieber raushalten. Julia Friese ist freie Journalistin und sie hat auf der Straße plötzlich weinen müssen und sich danach gefragt, warum wir uns eigentlich dafür schämen. Julia, zunächst mal, warum hast du denn geweint?
Das ist jetzt ja schon eine ganz schön lange Zeit her, aber das war auf jeden Fall eine Zeit, in der ich nervlich extrem angespannt war, weil unterschiedlichste Dinge auf privater wie beruflicher Ebene zusammengekommen sind. Und dann habe ich über mein Mobiltelefon, über Facebook eine Nachricht empfangen, die mir dann so ein bisschen die Schuhe ausgezogen hat. Und dann konnte ich mich nicht mehr zusammenhalten und habe geweint. Also jetzt nicht gebrüllt, aber schon halt deutlich für alle ersichtlich.
Was war genau die Situation?
Ich war in Berlin-Mitte auf dieser großen Einkaufsstraße, an der Friedrichstraße und habe dann überlegt, wie mache ich das jetzt eigentlich am besten? Gehe ich jetzt in das Café eines größeren Kulturkaufhauses, um dort auf die Toilette zu gehen, um mich dort erstmal zu sammeln? Oder laufe ich halt weiter über die Straße? Und weil ich schon so geweint habe, dass Menschen mich angeschaut haben oder halt bewusst in eine andere Richtung geschaut haben. Und dann bin ich aber irgendwann über die Gedanken darüber, dass ich jetzt ja so stark darüber nachdenke, wie gehe ich jetzt mit der Situation um, konnte ich tatsächlich aufhören zu weinen.
Wie haben die Leute da reagiert, als du noch geweint hast?
Nein, die haben mich angeschaut. Also ist keiner zu mir gekommen. Aber Berlin ist jetzt auch grundsätzlich nicht so die Stadt, wo ich glaube, dass Menschen besonders empathisch reagieren. Also ich glaube, in kleineren Städten würde das anders ausfallen. Also hier ist man sich ja grundsätzlich eher so ein bisschen gegenseitig egal.
Harte Aussage. Erlebe ich als Berlinerin ein bisschen anders, aber...
Ich habe ganz häufig solche Situationen erlebt, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ihr so rüde miteinander umgeht. Aber ich finde, dass also diese Anonymität, die ja daraus entsteht, eigentlich ganz angenehm. Also vielleicht ist Berlin einer der besseren Städte für Emotionen in der Öffentlichkeit, wenn man die Menschen nicht stören möchte, weil sie dich ignorieren.
Das ist ein sehr spannender Gedanke. Aber wie ging es dir denn, als du gemerkt hast, du weinst, keiner kommt auf dich zu?
Naja, will man, dass fremde Menschen auf einen zukommen und einen trösten?
Wahrscheinlich immer unterschiedlich.
Also ich sag mal, wäre ich in einer U-Bahn gewesen, auf so einem Viererplatz. Und da hätten Menschen direkt neben mir gesessen und keiner hätte mir ein Taschentuch angeboten oder alle hätten sich demonstrativ weggesetzt. Dann hätte man schon eher so das Gefühl gehabt, das ist eine sehr kalte Atmosphäre. Es wurde halt wahrgenommen. Also und vielleicht hat mich das auch irritiert, weil ich ja gerade sagte, Berlin ist so eine Stadt, wo eigentlich alles egal ist, wo ich mir eine große Ananas auf den Kopf setzen kann und es interessiert eigentlich keinen. Mhm. Aber da war es dann so, dass es Menschen mir mit dem Blick ausgewichen sind oder halt so verärgert geschaut haben. Und dann habe ich gedacht, warum regt das denn auf, wenn man selber deutlich über das Normalmaß hinaus emotional reagiert in der Öffentlichkeit?
Und hast du irgendeine Antwort in dir finden können?
Ich in mir selber ja nicht. Ich habe dann einen Psychologen angerufen, weil es war mir danach auch also peinlich, dass man sich halt so nackt quasi zeigt. Auf der anderen Seite frage ich mich aber immer wieder, warum muss einem sowas eigentlich peinlich sein? Weil im Grunde, also wenn du auf der Straße bist, kann dir ja jeder ausweichen. Du zwingst dich den Menschen ja nicht auf. Wiederum anders wäre das in einer Situation, wo die Menschen nicht unbedingt gehen können, zum Beispiel in der Bahn oder Bus oder im Flugzeug oder so. Da müssten sie ja dann auf dich reagieren. Deswegen habe ich gedacht, warum macht man das eigentlich nicht? Warum sieht man so selten Menschen? Also im Film zum Beispiel, habe ich dran gedacht, rennen verliebte Menschen häufig Hand in Hand durch die Gegend. Wahren Leben, wie häufig sieht man Menschen, die lachend Hand in Hand durch die Gegend laufen? Eher selten. Also eigentlich haben alle Menschen immer einen relativ neutralen Gesichtsausdruck. Und ich habe mich gefragt, warum? Dieser Psychologe hat mir dann erklärt, dass das ja eigentlich eine unserer größten Errungenschaften der Zivilisation sind, weil natürlich ist Weinen jetzt eher etwas, was eigentlich Empathie erzeugen müsste, aber es gibt ja noch sämtliche andere Gefühle, mit denen man vielleicht auch im Alltag nicht konfrontiert werden möchte von anderen Menschen, weil das Zusammenleben dann einfach nicht mehr so gut funktionieren würde. Also ist diese Scham und das Zurückhalten und das Gefühle eher in den privaten Raum tragen etwas, das deswegen mit Scham belegt ist, damit die Menschen gut zusammenleben können.
Streit in der Öffentlichkeit, findest du das peinlich? zum Beispiel einen Streit bei IKEA.
Ja, aber IKEA ist auch wieder so ein Ort, wenn ich dann sehe, okay, dieses Pärchen streitet sich gerade bei den Matratzen, dann kann ich eins weitergehen. Hinderlich ist es trotzdem, weil vielleicht bin ich ja ein Mensch, der sich diese Matratze gerade anschauen möchte und ich möchte da aber nicht zwischengeraten oder so. Oder vielleicht macht man sich auch Sorgen um einen von den beiden und weiß dann nicht, wie man handeln soll. Also ganz ideal ist ein Streit in der Öffentlichkeit nicht. Ich würde aber auch nicht sagen, dass wenn so etwas mal passiert an einem Ort, wo Menschen einem ausweichen können, ist das aber auch nicht so schlimm. Also schlimmer wird das, glaube ich, wenn man im Bus sitzt oder im Flugzeug. Also zum Beispiel, man sitzt auf einem Dreier im Flugzeug und die Menschen neben dir streiten sich die ganze Zeit. Das ist doch irgendwie auch unhöflich, oder?
Ja, weil man sich ein bisschen auch aufdrängt, ne?
Ja, und weil man sein Privatestes, also quasi in den öffentlichen Raum trägt. Warum wir uns vielleicht überhaupt die Frage stellen, habe ich mir auch gedacht, ist, wir sind es ja so gewohnt, dass sämtliche private Dinge immer mehr in den öffentlichen Raum drängen, also durch das Internet, also in Stories oder so, würde ja jeder, also fast jeder, weinen oder seine öffentlichsten Emotionen zeigen oder ich weiß nicht, ich schreibe Texte über meine privatesten Emotionen, aber trotzdem sie dann wirklich auszuleben, sei es nur auf einer Straße, ist dann auch wieder komisch. Und das ist vielleicht das, was mich so verwirrt hat oder was vielleicht grundsätzlich ein bisschen verwirrend ist.
Als du geweint hast, haben die Leute ja mehr geguckt, als dass sie was getan haben. Warum trauen wir uns denn eher, Menschen offensiv anzugucken, aber nicht sie anzusprechen?
Ich glaube, da war es wirklich in der Situation, weil die Menschen wussten, sie konnten mir aus dem Weg gehen. Das ist da einfach der angenehmere Weg, bevor sie sich in irgendeine Situation bringen, in der sie vielleicht selber nicht sein wollen. Oder vielleicht war auch dieses Weggucken so etwas von wegen, sie tut gerade was, was ihr mit Sicherheit unfassbar unangenehm ist. Und wenn ich jetzt weggucke, dann tue ich so, als hätte ich das nicht gesehen und gebe ihr quasi einen privaten Raum. Es kann ja auch diese Form von Rücksicht gewesen sein.
Seitdem du das alles für dich so reflektiert hast, seitdem du diese Erfahrung hattest, da mitten in Berlin zu weinen, gehst du irgendwie mit Emotionen anders in der Öffentlichkeit um?
Das kommt drauf an, in welchem Rahmen. Also ich bin wirklich, also niemand, der, glaube ich, Angst davor hätte, in der Öffentlichkeit zumindest mit mir selber einen emotionalen Ausbruch zu haben. Also zum Beispiel Angst oder Trauer oder so in Räumen, wo Menschen mir ausweichen können. Weil ich glaube, dass, wenn das jetzt nicht jeden Tag passiert, was es nicht tut, ist das, glaube ich, kein Problem und sollte in Ordnung sein.
Ja, seine Gefühle öffentlich zeigen, das muss nicht peinlich sein, selbst wenn es mal Weinen ist. Es kann auch eine Stärke bedeuten. Also immer raus damit. Unangenehm kann es werden, wenn wir unserem Fremden gegenüber keine Chance lassen, sich zurückzuziehen. Zum Beispiel in der Flugzeugsitzreihe oder in der Kinowarteschlange. Ja, dann ist es vielleicht doch mal ein bisschen peinlich.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn ihr Menschen auf der Straße oder in der Bahn weinen seht, wie reagiert ihr denn darauf? Es ist gar nicht so easy, ne? Es könnte der anderen Person ja irgendwie auch unangenehm sein, sie anzusprechen. Vielleicht ist es auch Liebeskummer, der einfach mal raus muss. Aber was, wenn die Person wirklich Hilfe braucht? Dominik aus dem Ab21-Team, du hast beide Situationen in letzter Zeit erlebt. Was war da los?
Genau, eine Situation noch gar nicht so lange her. Es war dunkel und ich bin nach Hause gelaufen und auf einmal höre ich Weinen aus dem Park. Und es war offensichtlich eine Frauenstimme und sonst kaum jemand in der Nähe. Und das macht natürlich dann sofort was mit dir. Und ich habe gedacht, okay, da musst du natürlich jetzt hin, weil dunkel, weil Park, Frau weint, da ist möglicherweise irgendwas passiert.
Ich hätte dann eher Angst, dahin zu gehen.
Ja, kann ich verstehen. Es war tatsächlich auch so ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Ich habe geguckt, wer ist jetzt hier, vielleicht noch jemand drumherum, war aber niemand. Bin dann hingegangen und habe tatsächlich aber nochmal so ein bisschen Abstand zu ihr gehalten, weil ich dachte, das ist dann vielleicht irgendwie auch nochmal übergriffig oder so. Und habe sie gefragt, ob sie Hilfe braucht. Und sie dann, nee, alles total in Ordnung. Hat sich dann irgendwie kurz gefangen und dann bin ich weitergegangen und habe gehört, wie sie weiter geweint hat. Und ich hatte tatsächlich irgendwie so ein bisschen ein komisches Gefühl, als ich weitergegangen bin. Aber gut, was willst du machen in so einer Situation? Die Frau sagt, es ist alles in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lasse ich sie jetzt lieber alleine. Aber trotzdem habe ich noch ein bisschen drüber nachgedacht und irgendwie ein komisches Gefühl. Aber wahrscheinlich war es in Ordnung. Aber gut, weiß man nie.
Hast du darüber nachgedacht, vielleicht die Polizei zu rufen? Oder?
Habe ich. Hätte ich natürlich auch gemacht, wenn sie irgendwie gesagt hat, nee, ist jetzt irgendwie nicht in Ordnung oder mir ist das und das passiert. Aber wenn sie sagt, nee, es ist alles völlig in Ordnung, dann denkt man, ja, okay, dann ist es wahrscheinlich so.
Wie du eben sagtest, man will ja da nicht so übergriffig wirken wahrscheinlich.
Genau,
ne?
Ja.
Es gab mal eine Situation, die du erlebt hast, wo du nichts gemacht hast.
Das war tatsächlich ein paar Wochen danach auch ganz spannend. Ähnliches Setting, aber andere Situation. Es war am helllichten Tag und eine Frau steigt mitten im Kiez in Prenzlauer Berg vom Fahrrad ab und setzt sich dann an den Straßenrand und fängt auf einmal an zu weinen. Und die Frau war auch deutlich älter als ich, denke mal so Mitte, Ende 50. Und interessanterweise war mir in der Situation klar, es war helllichter Tag, es waren jede Menge andere Menschen drumherum, ihr ist offensichtlich nichts passiert, sie hat sich nicht verletzt, sondern sie ist einfach vom Fahrrad abgesprungen und hat geweint. Für mich war da klar in der Situation, ich spreche sie nicht drauf an.
Warum?
Ich weiß nicht warum. Ich weiß wirklich nicht genau warum, aber ich glaube, mehrere Dinge spielen eine Rolle. Sie war deutlich älter als ich. Es wirkte so, dass genug andere Menschen drumherum waren, die sie irgendwie auch beobachtet haben. Ich glaube, das hat für mich auch eine Rolle gespielt. Und ich dachte, der Frau ist es garantiert total unangenehm, wenn ich sie jetzt am helllichten Tag darauf anspreche, dass sie auf einmal losweint. Auch da habe ich dann wieder länger drüber nachgedacht, war das jetzt so die richtige Reaktion? Und bin mir bis heute nicht so 100% sicher, ehrlich gesagt.
War es dir auch ein bisschen unangenehm, sie anzusprechen? Du hast gerade den Altersunterschied hervorgehoben.
Ja, ja, total. Weil, weiß ich nicht, Anfang 30-Jähriger fragt Ende 50-Jährige, die auf einmal anfängt zu weinen, ist alles in Ordnung. Irgendwie hat das tatsächlich auch eine Rolle gespielt. Wahrscheinlich blöd, aber war tatsächlich so, ja.
Gab es sowas selbst schon mal bei dir, dass du traurig warst in der Öffentlichkeit und dir gewünscht hättest, dass jemand irgendwie mal sagt, ey, alles gut bei dir?
Naja gut, es gibt immer Situationen, glaube ich, da sieht man einem das schon so ein bisschen an, dass es einem nicht gut geht. Und ich denke mir dann immer, jedes Mal, hoffentlich spricht mich niemand drauf an. Weil mir wäre das sehr unangenehm, ehrlich gesagt. Mir ist aber auch noch nie was Schlimmes passiert. Ne? Da muss man jetzt auch unterscheiden. Also wenn mir jetzt irgendwas Schlimmes passiert wäre und alle würden weggucken und sich nicht drum kümmern, dann hätte ich auch ein großes Problem. Aber bis jetzt ist mir in der Öffentlichkeit jetzt noch nichts so Schlimmes passiert, dass ich irgendwie mir gewünscht hätte, mich hätte jemand angesprochen. Aber so diese kleinen Momente, da bin ich eher froh, wenn mich niemand drauf anspricht.
So geht's Dominik. Er hat letztendlich so ein bisschen nach seinem Bauchgefühl entschieden, wann er eingreift und wann er das nicht tut. Aber gibt es überhaupt die perfekte Art, in so einer Situation zu reagieren? Und warum tun wir uns dann manchmal so schwer einzugreifen und Zivilcourage zu zeigen? Darüber spreche ich gleich mit Anna Baumert. Sie ist Professorin für Persönlichkeits- und Sozialpsychologie und beschäftigt sich mit dem Thema Zivilcourage.
Deutschlandfunk Nova.
Gehe ich jetzt dahin? Sage ich jetzt was oder lieber nicht? Wir hatten die Situation, wenn Menschen auf offener Straße weinen, da sind wir uns manchmal nicht so richtig sicher, ob wir die Person jetzt darauf ansprechen sollen oder nicht. Sowas kann ja auch mal ganz schnell aufdringlich wirken. Aber es gibt natürlich noch krassere Situationen, wenn jemand beleidigt wird oder rassistisch angegriffen wird. Wie wollen wir damit umgehen? Darüber spreche ich mit Anna Baumert. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Zivilcourage und ist Professorin für Persönlichkeits- und Sozialpsychologie am Max-Planck-Institut. In welchen Situationen sollten wir Zivilcourage zeigen?
Von Zivilcourage spricht man im engeren Sinne, wenn Werte und Normen verletzt werden von jemandem, das von jemand anderem beobachtet oder mitbekommen wird und die Gelegenheit besteht, einzugreifen, um diese Werte zu schützen oder zu bekräftigen. Das heißt, wenn jemand sich unmoralisch verhält, gegen demokratische Werte verstößt oder Menschenrechte mit Füßen tritt, dann sind das Momente, in denen Eingreifen erwünscht ist.
Gibt es denn Situationen, wo wir auf keinen Fall eingreifen sollten?
Ich würde sagen, das ist erstmal relativ schwierig, das zu beantworten. Viele dieser Situationen sind oder können mehrdeutig sein. Und dann ist erstmal die Frage, was ist los und ist das eine Situation, die es erforderlich macht, dass wir helfen oder dass wir eingreifen? Und man kann sich schon viele Situationen vorstellen, in denen man sich vielleicht nicht wünscht, dass eingegriffen wird. Also wir wollen vielleicht nicht in einer Gesellschaft leben, wo man bei jeder kleinsten Abweichung gegängelt wird oder gemaßregelt wird. Im Sinne einer freien, toleranten Gesellschaft wäre es nicht schön, wenn in jeder Situation eine Abweichung eingegriffen wird. Da spricht man auch übrigens von sozialer Kontrolle. Mhm. Also die Frage, wie weit die soziale Kontrolle gehen soll. In anderer Hinsicht, zur Verteidigung demokratischer Werte und um Hilfsbereitschaft zu zeigen, ist es natürlich in vielen Situationen wünschenswert, dass man eingreift. Ich denke, wenn man sich unsicher ist in einem konkreten Fall, und ich denke, in vielen Situationen kann man sich unsicher darüber sein, ob Hilfe erwünscht ist und ob man die Situation richtig deutet, dann ist es empfehlenswert, erstmal zu fragen um die Situation richtig zu verstehen.
Würden Sie sagen, dass wir immer auf unser Gegenüber zugehen sollten, auch wenn es fremd ist, wenn die Person weint?
Das finde ich auch wieder schwer zu sagen. Ich meine, solche Situationen können sich da unterschiedlich darstellen. Im Zweifelsfalle würde ich sagen, es ist besser, einmal zu fragen, ob eine Person Hilfe benötigt, als jemanden im Stich zu lassen, der sehr gern angesprochen worden wäre.
Neigen eigentlich bestimmte Menschen zu mehr Zivilcourage als andere?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Wir haben jetzt gerade eine Studie abgeschlossen, in der wir uns mit Persönlichkeitseigenschaften beschäftigen, die möglicherweise zivilcouragierte Personen auszeichnen. Und bei dieser Studie haben wir Leute befragt, die für ihre Zivilcourage in der Vergangenheit ausgezeichnet wurden und haben sie verglichen mit demografisch ähnlichen Personen, die keine Zivilcourage gezeigt haben in der Vergangenheit. Und Unterschiede finden sich sehr deutliche in moralischer Hinsicht und im Hinsicht auf Emotionen oder der Tendenz, Emotionen zu erleben. Also zum einen ist es sehr bemerkenswert, dass die Zivilcouragierten in unserer Studie besonders aufmerksam gegenüber moralischen Fragen sind in ihrem Alltag. Also wenn man sie fragt, wie häufig sie im Alltag mit Fragen konfrontiert werden, die moralischer Natur sind, sagen sie sehr häufig. Und das Zweite ist, dass die Zivilcouragierten stärker zu Ärger neigen. Mhm. Das ist vielleicht etwas überraschend, weil Ärger ja gemeinhin als unangenehme, unangebrachte Emotion verstanden wird. Aber hier in diesen Situationen kann Ärger motivieren und aktivieren, sodass etwas getan wird gegen Normverletzungen und unmoralisches Verhalten anderer.
Wenn ich jetzt jemand bin, der nicht so häufig diese moralischen Fragen in seinem Kopf rumschwirren hat, kann ich denn dann Zivilcourage lernen oder den Blick dafür schärfen?
Ja, also diese Eigenschaften, die wir jetzt gefunden haben bei Zivilcouragierten, sind ja auch nicht unbedingt angeboren oder schon immer gegeben, sondern das ist schon etwas, was man lernen kann und trainieren kann. Das heißt, ich kann mich dafür wappnen, dass in Situationen, in denen ich nicht so genau weiß, was eigentlich los ist, ich als erstes mal versuche herauszufinden, was ist denn eigentlich los und nicht einfach weitergehe oder weggucke.
Anna Baumert forscht zum Thema Zivilcourage und sie sagt, wenn wir uns selbst nicht trauen einzugreifen, dann ist das erstmal gar nicht schlimm. Wir können dann in einem ersten Schritt auf andere Menschen zugehen und sie auf die Situation aufmerksam machen.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn wir an der Bushaltestelle eine Diskussion haben, zum Beispiel mit unserem Partner, unserer Partnerin, im ollsten Fall eine Szene machen, dann ist das meistens schon unangenehm. Hat aber wenigstens noch den Vorteil, dass wir die Menschen um uns herum nicht zwangsläufig kennen. Ja, im Büro ist das anders. Da bekommen es Kollegen und Kolleginnen mit, wenn gestritten wird. Ein falscher Blick reicht da manchmal schon, damit die Gossipmaschine angeworfen wird. Das macht es dann noch unangenehmer. Deswegen im Idealfall nie im Job streiten. Das lässt sich vielleicht auch nicht immer vermeiden, ne? Karriereberater Jochen May von karrierebibel.de rät uns, wenn es zum Streit im Job kommt oder auch in der Uni, dann ist es wichtig, die richtigen Botschaften zu senden.
Also das Erste, was Streitforscher immer oder Deeskalierer immer sagen, ist Ich-Botschaften formulieren. Also nicht etwa sagen, du bist schuld, du hast etwas gemacht, was falsch war, sondern ich habe etwas empfunden oder ich habe damit ein Problem, das. Oder ich habe mich vorhin so und so gefühlt. In der Praxis funktionieren definitiv Ich-Botschaften.
Kommt also auf den Merkzettel, besser ich als du. Jochen May gibt noch ein Beispiel dafür.
Also sagen wir mal so, der Kollege, was ja ganz gerne mal im Job vorkommt, der Kollege hat dir eine Idee geklaut. Das ist ja einer von diesen ganz harten Fällen, wo man so sofort unter der Decke kreist. Das ist ja auch erstmal okay. Die Frage ist ja, was ist zielführend? Was du ja möchtest, ist, dass er das nicht mehr tut oder diejenige. Also das erste Mal, ich würde ihn tatsächlich damit konfrontieren, unter vier Augen. Weil dann hat er verliert er nicht sofort das Gesicht, wenn man sagt, du hast gerade meine Idee geklaut, so ungefähr. Wobei man es ja eben nicht so sagt, sondern man nimmt denjenigen erstmal sozusagen zur Seite und sagt, gerade eben da im Meeting, als du das und das gemacht hast, da habe ich mich ziemlich geärgert. Das ist eine Ich-Botschaft. Und jetzt kommt die Frage, warum hast du das denn gemacht? Und dann klingt es eben erstmal nach Ergebnisoffenheit. Das lässt dem anderen die Chance, sich erstmal zu erklären. Und da kann man dann auch an der Stelle eben weitermachen.
Das klingt doch diplomatisch. Ich würde sagen, innerlich bis 10 zählt und lieber
ruhig mit unserem Gegenüber sprechen, als gleich Vorwürfe machen.
Ich glaube, wenn man mit demjenigen so spricht, hat man eher eine Chance, dass der einsichtig wird, weil er da auch nicht ganz so stark das Gefühl hat, das Gesicht zu verlieren, erst recht unter vier Augen, und dann vielleicht auch tatsächlich mal drüber nachdenkt hinterher, was er da getan hat, als wenn man da sofort auf Konfrontationskurs geht.
Also wie immer im Leben, nochmal kurz nachdenken, durchatmen und dann erst das Gespräch suchen.
Deutschlandfunk Nova.
Einfach mal apparieren, also blitzschnell von Ort zu Ort springen, wie in Harry Potter, das wäre doch schon manchmal echt erleichternd. Dieser belastende Gang nach Hause nach einem Schlussmachgespräch oder Streit oder nach der Kündigung, Emotionen dann unterdrücken oder einfach rauslassen. Selbst wenn das im Zweifel ein Heulkrampf in der U-Bahn bedeutet. Schwierig. Wir haben uns ja heute angeguckt, wie peinlich solche Gefühlsausbrüche oder Streitereien in der Öffentlichkeit sind. Mein Fazit? Wir dürfen fühlen, auch öffentlich, manchmal muss es ja einfach raus, aber hin und wieder vielleicht mitdenken, ob der Beziehungskrieg wirklich vor der Omi in der Kassenschlange ausgetragen werden muss. Sie kann ja schließlich nicht weg. Wenn wir jemanden sehen, dem es nicht gut geht, im Zweifel kurz nachfragen, ob das Gegenüber Hilfe braucht oder auch einfach mal nur ein Taschentuch. Mein Name ist Charlene Rogal und das war für heute der Ab21-Podcast.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Bochum. Die Polizei, dein Freund und Erschrecker. Mit einem gruseligen Video warnt die Polizei Bochum davor, sich an Halloween daneben zu benehmen. In einem von Kerzenlicht sanft erhellten Raum, umgeben von Totenschädeln und Spinnenweben, warnt Polizeihauptkommissar Volker Schütte mit der Tonalität eines Märchenonkels: Wer Hauswände mit Farbe beschmiert, muss mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Wer einem anderen Halloweenisten Prügel androht und dem Gruselkollegen die Süßigkeiten wegnimmt, begeht juristisch einen Raub und somit ein Verbrechen. Das sind keine Kavaliersdelikte und wir, die Polizei, werden sie entsprechend ahnden. Gedreht wurde der Internetfilm laut Polizei nicht in einer Gruft, sondern im Keller des Präsidiums. Schädel und Kerzen soll ein Halloween-begeisterter Kollege von zu Hause mitgebracht haben. In 20 Minuten war das Ding im Kasten, sagte Schütte. Wie viele Vampire und Skelette im vergangenen Jahr Anzeige wegen Süßigkeitenraubs erstattet haben, ist nicht bekannt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.